Ja, vielen Dank. Kaum mit Vorschusslorbeeren darf ich jetzt starten, ganz unvoreingenommen. Ich würde kurz noch beten gerne und bete du mit, wenn du magst. Jesus, ich sehne mich so sehr danach, dass du zu mir sprichst und mir sagst, was du von mir hältst und wer ich in deinen Augen bin, dass du mir sagst, wer du bist, dass du Wahrheit in mich hineinsprichst und nicht nur intellektuelle Wahrheit, sondern solche, die mein Herz berührt, die mich wirklich verändert, die meine Perspektive ändert, die mich auferbaut und erneuert. Danach sehen wir uns und darum bitten wir dich, bitte jetzt auch schon für Dirk, Herr, dass du ihn dann erfüllst mit deiner Weisheit und mit deiner Klarheit. Danke, Jesus. Amen. Also, da sagte es schon, wir sind in der, also ich darf jetzt quasi kurz ein bisschen einführen zu dem Thema, was Dirk heute behandeln wird. Wir sind weiter. Also, okay, danke. Wir sind in der Themenreihe Traum vom Paradies, also es geht um den Himmel. Und zu Beginn habe ich dann direkt die Frage an dich. Freust du dich eigentlich auf den Himmel? Also kannst du aus vollstem Herzen und mit voller Überzeugung sagen, ich freue mich so richtig auf den Himmel. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ich war als Kind relativ oft bei meinen Großeltern und habe mich da mit meinem Opa, also dem Opa Horst, manche können sich vielleicht erinnern, von dem habe ich schon mal berichtet, habe mich mit dem unterhalten. Und ich weiß gar nicht genau, wie wir drauf gekommen sind, aber wir sind irgendwie so drauf gekommen, dass er sagte dann irgendwann, naja, ich werde ja auch nicht mehr so lange auf dieser Welt wahrscheinlich sein. Ja? Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was er meint und so. Und er sagte, naja, weißt du, jeder muss irgendwann mal sterben. Es ist halt so. Und ich bin schon relativ alt und das wird auch bei mir mal so sein. Und ich sagte, Opa, aber stört dich das denn gar nicht? Oder hast du da gar keine Angst davor oder so? Und ich war echt ein kleiner Knopf, ne? Aber ich kann mich genau an diese Situation erinnern, wie so seine Augen wirklich anfangen so zu funkeln und er so völlig überrascht ist von meiner Frage. Und sagt, nein, es wird im Himmel so schön sein. Ich weiß gar nicht, warum denn nicht. Ich habe überhaupt keine Angst. Es wird so schön sein dort. Und seitdem hatte ich schon irgendwie, schon von Kindesbeinen an, so eine Vorstellung davon, okay, im Himmel wird es richtig schön werden. Und trotzdem habe ich nicht so richtig eine Vorfreude im eigentlichen Sinne auf den Himmel entwickelt. Und es hängt eigentlich damit zusammen, dass ich diese Frage, wie wird es dort eigentlich sein im Himmel, für mich gar nicht beantworten konnte. Klar, irgendwie, ich glaube, wir Christen, jeder von uns kennt Offenbarung 21, ne? Zumindest das ploppt ihm gleich auf, so, es werden keine Tränen mehr, er wird alle Tränen abwischen, es wird kein Schmerz, kein Leid mehr geben, wir denken, oh, das ist aber richtig schön. Aber ich glaube, darüber hinaus ist eine Lüge, die wir Christen sehr häufig über den Himmel glauben, dass wir gar nicht so richtig wissen können, wie es im Himmel aussieht, weil die Bibel nicht viel Konkretes über den Himmel sagen würde. Kennst du das? Also ich habe das in meinem Leben wirklich oft gehört. So, ja, es wird schön werden, aber wie es dort genau ist, weiß ich, kann man nicht so genau sagen. Und ich halte das für nicht wahr. Und ich sage euch auch warum. Ich finde es total spannend, dass Paulus im Philipperbrief Folgendes schreibt. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich erwähnen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Und jetzt kommt's. Ich habe Lust, andere Übersetzung heißt, ich sehne mich danach, abzuscheiden, also zu sterben und bei Christus zu sein. Denn das ist weit besser oder auch anders übersetzt manchmal, bei weitem das Beste. Habt ihr euch mal überlegt, was hier Paulus genau sagt? Er sagt, ich habe eigentlich sogar Sehnsucht danach zu sterben und Lust darauf, weil das das Schönste und das Beste ist, was mir überhaupt passieren könnte. Das heißt also, Paulus ist erfüllt offensichtlich von einer tiefen Vorfreude auf den Himmel. Und ich glaube, man kann sich nur wirklich auf etwas freuen, das man sich auch vorstellen kann. Sonst wird es immer so eine diffuse Sache bleiben. Du kannst dich nur auf etwas so richtig freuen, was du dir auch vorstellen kannst. Stell dir mal ein Kind vor. Also wir sind ja Kinder Gottes, ne? Deshalb ist dieser Vergleich eigentlich ganz passend. Stell dir mal ein Kind vor, vielleicht dein eigenes, wenn du eins hast oder mal eins hattest, was im Kleinkindalter logischerweise mal war. Und du willst dem Kind schmackhaft machen, einen Besuch im Disneyland zum Beispiel. Und ja, ist nicht schwer, ne? Meint man. Und man sagt dem Kind, pass auf, liebes Kind, morgen geht's ins Disneyland. Und das Kind weiß natürlich erst überhaupt nicht, was Disneyland ist. Und sagt, okay, aber was ist das so richtig? Also Disneyland ist es total schön. Das ist der schönste und coolste Ort, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Ja, aber Papa, was macht man denn im Disneyland? Oh, das ist schwierig. Darüber wissen wir nicht so viel. Also, wie es da genau aussieht, lässt sich nicht. Aber es ist super schön. Ich sag dir, es ist richtig, richtig, richtig schön. Ja, aber was macht man denn da in diesem Disneyland? Ah, ist auch schwierig. Also, so genau weiß man. Man weiß nur, dass es super, super schön ist. Aber was man da genau macht, das werden wir erst so richtig wissen und verstehen, wenn wir dort sind. Was würde das Kind machen? Vermutlich nicht den ganzen Tag hibbelig durch die Bude schreien und rufen, ja, morgen geht's endlich ins Disneyland. Warum? Weil es sich überhaupt nicht vorstellen kann, was das Disneyland ist, was es dort macht, warum das so schön sein soll angeblich. Und ich glaube, wenn Jesus in uns eine Vorfreude auf den Himmel so platzieren will, dann wäre es ja geradezu diabolisch von ihm, dann überhaupt in der Bibel keine Hinweise darauf zu platzieren, wie es dort eigentlich aussieht. Und der liebe Dirk wird uns dann gleich einfach zeigen, was die Bibel alles über den Himmel sagt. Denn es ist viel mehr als für Glauben. Bitte? Nicht alles, nicht alles, aber die besten Sachen. Weil ich glaube nämlich, ich will schon mal eine Sache vorgreifen, die mir sehr auf dem Herzen brennt. Ich glaube, die erste Lüge über den Himmel ist, dass wir glauben, die Bibel sagt nicht viel über den Himmel. Das ist, glaube ich, nicht wahr. Das werden wir dann, denke ich, sehen. Und die zweite Lüge ist, glaube ich, die ich direkt schon mal entkräften will, wir stellen uns den Himmel oft als so einen transzendenten Raum vor, in dem wir so mehr oder weniger als Geistwesen so in der Gegend umherschwirren. Und genau diese Vorstellung war es, die es mir jahrelang verhindert hat, mich so richtig auf den Himmel zu freuen. Weil ich dachte, ja, es ist schön, da gibt es kein Leid, da gibt es keine Tränen, es wird cool sein, Gott ist da, klar, da wird es Hammer sein. Aber es ist, wie gesagt, da wabere ich so durch die Gegend und bin irgendwie gar kein Körper mehr und so. Und das Interessante ist, dass die Bibel genau das Gegenteil behauptet. Es ist zum Beispiel die Rede von, darüber werden wir mehr hören, dass wir einen Auferstehungskörper haben werden. Also der Himmel, die Bibel spricht, das will ich noch, diesen einen Aspekt noch, Dirk, will ich dir vorwegnehmen, ja, vielleicht, aber die Bibel spricht davon, dass der Himmel eine neue Erde sein wird. Und ich habe mal vor ein paar Jahren das erste Mal dieses Buch hier gelesen. Der Himmel, also das war für mich so eine Initialzündung von Randy Alcorn, kann ich euch sehr empfehlen, könnt ihr euch dann vorne mal angucken und die ISBN abfotografieren. Nee. Und eine Grundthese war darin, dass er sagt, hey, warte mal, wenn die Bibel von einer neuen oder genau übersetzt erneuerten Erde spricht, dann ist davon auszugehen, dass diese Erde entweder dieser jetzigen hier ähneln wird oder sogar genau diese ist, auf der wir jetzt leben, aber eben erneuert. Und das ergibt so Sinn, wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe und sage, mach mal komplett neu das Ding, dann erwarte ich, dass da nicht eine Pferdekutsche am Ende wieder rauskommt, sondern dass es ein Auto bleibt. Ja? Aber das Ding ist halt komplett neu gemacht. Und die Bibel sagt, wir werden einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine erneuerte Erde haben. Das heißt also, stellt euch vor, all das, was ihr hier auf dieser Erde einfach genießt und schön findet. Ja? Stellt euch mal so vor, was ist auf dieser Erde jetzt schon wirklich, wirklich zum Genießen und in Reinheit wirklich schön und zu genießen? Beziehungen zueinander, ja? Den Genuss der Natur, vielleicht Essen. Stellt euch all diese Dinge vor, völlig losgelöst von jedem negativen Einfluss der Sünde, von jedem Fluch der Sünde und unter der puren und ungefilterten Gegenwart unseres Gottes, der nur das Gute bedeutet. Wie schön muss dieser Ort sein, oder? Wenn wir diese Dinge erleben und genießen, kosten dürfen und diese Dinge auch nicht mehr in Konkurrenz zu Gott stehen und wir sie vielleicht vorlaufen, dass sie uns wichtiger werden als Gott selbst, sondern wir werden in allen Dingen und in allem, was wir genießen, Gott selbst und seine Güte entdecken und erleben und darin richtig baden können. Und das, ihr Lieben, ist doch irgendwie was, worauf ich mich freuen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir diese Bibel, diese Predigtreihe haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, was die Bibel über den Himmel sagt. Denn dann, wenn wir uns damit beschäftigen und lernen, uns darauf wirklich richtig zu freuen, dann gibt uns das eine neue Zuversicht, eine neue Hoffnung, dann gibt uns das neue Freude und vor allem neue Perspektive schon auf das Leben, was wir jetzt leben. Und deshalb, lieber Dirk, freue ich mich darauf, was du uns weiteres zu erzählen hast, was die Bibel über den Himmel sagt.
Also Tobi ist nicht die Vorband, sondern wir hatten uns im November schon mal so ein bisschen über den Himmel unterhalten und ich habe einfach gesagt, Tobi, was dein Herz bewegt, was in deinem Herzen drin ist, das ist so kostbar. Lass uns das mal anbringen. Und dann haben wir die Idee sozusagen ins Leben gerufen, dass wir über den Himmel predigen. Und dass du mindestens eine Session machst. Und dann hast du mir aber irgendwann ziemlich später gesagt, oh, du weißt ja was, mir fällt gerade ein, ich muss meine Masterarbeit abgeben. Ja. Ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit, ja, den wüsten, großen Haufen an Sachen, die mich bewegt, in ein ordentliches sozusagen halbe Stunde zusammenzufügen. Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, Tobi, weißt du was, du fängst einfach an, weil das, was bei dir auf dem Herzen ist, das muss einfach gesagt werden. Das ist das, was Gott dir ins Herz gelegt wird. Und dadurch, dass ich seit 3 Jahren Zitate von Theologen sammle, wie es im Himmel weitergeht, ist für mich nicht so schwer. Und ich habe meine Masterarbeit schon 20 Jahre abgegeben, einfach da weiterzumachen, wo du aufgehört hast. Hast du super gemacht. Danke, Tobi. Wir freuen uns auf deine Fortsetzung. Ich möchte als allererstes so ein paar Gläser rumgeben mit so ein paar Krümelchen. Tut mir einfach mal einen Gefallen, macht mal das Glas auf, den Deckel könnt ihr da gleich liegen lassen und jeder von euch nimmt sich mal so ein kleines Krümelchen da raus. Das brauchen wir dann gleich später. Die leben nicht, ja, also keine Sorge, das sind nicht irgendwie irgendwelche Tiere oder so, die dann gleich lebendig werden. Einfach nur ein Stück rausnehmen, irgendwo in der Hand behalten. Wer eine Bibel mit hat, was ich euch ja schon immer empfohlen habe, merkt jetzt, welchen großen Vorteil das ist, nicht ins Handy zu gucken, weil eine Bibel kann es zwischen die Seiten kleben. Beim Handy ist eben einfach nur blöd, ne? Ich möchte euch zu dem Punkt bringen, wo man eine echte Sehnsucht, eine echte Connection zu dieser zukünftigen Welt haben kann, in der wir leben werden. Es ist die eine Sache, darüber zu meditieren und in den Wald zu gehen, und das ist total gut. Ich meine, ich habe euch das letzte Mal so ein paar Bilder gezeigt, wo ich meine Inspirationsmomente hatte, wo ich einfach da in dem Havasupai Canyon war und so diese Atmosphäre der Symmetrie des Geruches, weißt du, du gehst in den Wald und du riechst einfach so diese Pinien, du hörst diese Vögel, du hast einfach so diese Mischung aus Harmonie und also unterschiedlichen sensorischen Erlebnissen und du stellst dir dann vor, dass das so auf diese Art und Weise und mehr im Himmel real sein wird. Das sind so diese Momente, wo man innehalten muss und wo das Herz weit gemacht wird. Auf der anderen Seite reicht es nicht nur aus, sich das einfach nur so vorzustellen, sondern, und ich möchte euch das gerne an dieser Bibelstelle illustrieren, es gibt eine echte Connection, wo man so ein bisschen, wie so eine Art Hauch-Mini-Stück von dieser zukünftigen Welt erahnen, ertasten, erfühlen kann. Und das passiert auf eine folgende Art und Weise. Das passiert, wenn man das Wort Gottes in sich selber seine Kraft entfalten lässt, wenn man darüber nachsinnt, wenn man darüber meditiert. Tobi, das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen. Und was hier zum Beispiel steht, oder wie ich das zum Beispiel selber in meinem eigenen Leben mache, ich gucke mir die Bibelstelle an, denke mir so, ach, das ist ja interessant, mache das genauso wie du und sage mir, wow, das ist interessant, der Paulus hat Sehnsucht danach abzuscheiden. Der hat eine Sehnsucht, wenn du ihm die Möglichkeit gibst und sagst, was hättest du denn lieber? Lieber hier auf der Erde leben oder mit Jesus? Du weißt, Paulus, du verlierst alles, wenn du stirbst, was du hier auf der Erde hast. Du verlierst all deine Klamotten, all dein Geld, all deine Freunde, all das, was du hier hast. Ja? Alles wirst du verlieren. Und du tauschst das ein gegen was auch immer es ist, was du im Himmel haben wirst. Und Paulus, mit der Realität, die er kennt, sagt, ich habe eine Sehnsucht, ich habe in mir ein Verlangen. Das griechische Wort ist Epithumia, das heißt, da kommen die ganzen griechischen und hebräischen Gefühle kommen da rein. Oh, oh. Ja, so nicht so kühl, nüchtern. Wir, also die Griechen und die Römer, das sind so die südlichen Länder, ja, so, die haben so ein heißes Blut, ja, nicht so wir kalten, berechenbaren Deutschen, ja, so, sondern da ist Wumms. Ich habe eine Sehnsucht abzuscheiden und bei Christus zu sein. Und dann heißt dann, sagt er, das ist das Interessante, sagt er nicht einfach nur, weil das ist besser, sondern jetzt gibt es eine Aufeinanderhäufung von drei Adjektiven, beziehungsweise zwei Adjektiven und einem Adverb. Ist nicht nur besser, es ist um ein Vielfaches besser. Und weil es immer noch nicht reicht, kommt noch ein Adjektiv dazu. Es ist um vieles, vielmals mehr, vielfach besser. Und wenn du das so liest, wie Paulus explodiert und ihm anfangen die Worte zu fehlen, und du nimmst das so mit in deine Zeit, wo du einfach so diese CD reinschmeißt von der Nori, ja, ihre Lieder anhörst, du hast den Text von ihr dabei und du merkst das so langsam, es ist vielmals und viel Größeres, unwahrscheinlich viel besser, dann ist es mehr als nur deine Vorstellungskraft. Sondern in dem Augenblick kommt Gott. Er nimmt sein Wort und er transportiert etwas von seiner übernatürlichen Realität in dein Herz hinein. Und du spürst ganz tief in deinem Inneren, da ist was, es ist realer als der Stuhl, auf dem ich sitze. Und ich wünsche euch dabei viel Freude. So, jetzt möchte ich gern, so wie Tobi das vorausgesagt hat, zu unserem Auferstehungskörper gehen, den wir kriegen werden. Das Interessante ist tatsächlich, dass die Faszination des Himmels unter anderem darin besteht, dass wir einen unvorstellbar genialen Auferstehungskörper bekommen werden. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, der ist etwas länger. Am Anfang ist es ein bisschen vielleicht auch ungewöhnlich, weil wir so nicht argumentieren würden, aber wir gucken uns insgesamt an und dann kommt das, denke ich, ganz Faszinierendes dabei raus. Paulus sagt hier Folgendes: Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, also das ist ein altdeutsches Wort, heute würde man sagen Vollidiot. Ja? Also interessant, was für Worte Paulus so in den Mund nimmt. Ne? Vollidiot, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern du siehst ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem anderen Samenkörnern. Gott gibt aber einem jedem Leib, wie er es souverän gewollt hat. Also da ist die Idee, Gott hat einen souveränen Willen und den hat er und den kriegt er durch. Und jedem Samen gibt er seinen eigenen individuellen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das Menschen, ein anderes das Fleisch des Viehs, ein anderes das der Vögel und das andere der Fische. Jetzt geht es noch ein kleines bisschen weiter. Und es gibt himmlische Leiber. Also da funktioniert das im Griechischen wie im Deutschen. Das ist ein Wortspiel. Wir sagen ja auch, es gibt Himmelskörper. Ne? So, und Paulus macht dasselbe Wort, sagt, es gibt Himmelskörper und es gibt irdische Körper. Aber die sind alle anders. Einer hat den Glanz des Himmlischen, anderen den Glanz des Irdischen. Ein anderen den Glanz der Sonne und anderen Glanz des Mondes und anderen der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird aufgeweckt ein geistlicher Leib. Wenn es auch einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Okay, herausforderungsvoller Text. Wir gehen zusammen dadurch. Was man auf alle Fälle sieht, ist, dass es für Paulus eine nicht körperliche Ewigkeit unvorstellbar ist. Also Paulus sagt eben genau das. Einfach nur so rum, so wie so eine Art nebulös sozusagen, so da irgendwo so rumfliegen oder so, gibt es nicht. Sondern der Himmel, die zukünftige Welt, wird eine materielle Welt sein. Materie ist nicht schlecht. Und die Auferstehung im Himmel wird ein echter materieller Körper sein. Das heißt, du wirst einen echten materiellen Körper haben. Also sozusagen nicht einfach nur so durcheinander durchlaufen, ja, sondern du wirst tatsächlich so richtig, ja, aufeinander treffen, wenn du auf den anderen zuläufst. Ne? Und das Interessante ist, jetzt sagt Paulus Folgendes. Er sagt hier, du Vollidiot. Und man muss sich mal fragen, warum sagt er das? Ja? Warum gibt er so, die Sachsen würden sagen, so einen harten Rungser? Ja? Warum haut er die so an? Und zwar kommt diese Idee von dem Vollidioten, die kommt aus dem Psalm 14. Weil im Psalm 14 steht, der Vollidiot spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Ja, es gibt keinen Gott. Und was Paulus hier macht, ist, er transportiert das, was er im Psalm 14 hat, in seinen eigenen Text und sagt, okay, wenn du mich fragst und sagst, du mit deinem Auferstehungskörper, ja, wie soll denn das überhaupt funktionieren? Guck doch mal, ich war letzte Woche in der Beerdigung. Die Frau, die da sozusagen in das Grab gelegt haben, die war doch schon halb vergammelt. Ja. Wie soll denn da so ein glorreicher Körper auferstehen? Ja? So haben wir noch nie gesehen, noch nie erlebt und du erzählst dir was von der glorreichen Auferstehung. Und Paulus sagt, du Vollidiot. Ja? Hast du dir nie überlegt, dass wenn du sagst, es gibt einen Gott, was für eine Möglichkeiten Gott hat? Ja? Wenn es einen Gott gibt, dann ist doch so ein vergammeltes Stück Fleisch einen halben Meter unter der Erde kein Problem für ihn. Du musst damit rechnen, welche Fähigkeiten der allmächtige Gott hat. So, und jetzt mal Folgendes verstehen. Die Korinther waren in ihrem Denken einen Schritt weiter als wir. Was die Korinther nämlich gedacht haben, und das wissen wir von den philosophischen Schriften aus der damaligen Zeit, die haben gedacht, dass es metaphysisch gar nicht möglich ist, dass irdische Leiber in die himmlischen Sphären eintreten können. Das heißt, die Idee ist, die Griechen hatten eine Vorstellung, dass es eine übernatürliche Welt gibt, wo Gott oder die Götter oder wie auch immer existieren. Und die Idee ist natürlich, dass diese Welt, wo der Gott oder die Götter leben, die so phänomenaler, so grandioser, so außerhalb unserer Erfahrung ist, dass das Stück Fleisch, das nicht schafft, in diese Welt einzutreten, das passt einfach nicht, das geht einfach nicht. Das heißt, sie waren uns einen Schritt voraus, indem sie Folgendes klarer gesehen haben. Wir gucken auf uns selber und wir denken, wir sind sozusagen der Weisheit letzter Schluss. Ja, wir gucken uns selber an und sagen einfach, Mensch, bin ich toll, ja? Wunderbar, einzigartig. Ja? Da hatten die Griechen, waren da viel rationalistischer, ja? Die haben auf sich selber angeguckt und haben gedacht, naja, gerade so. Und da, wo wir große Probleme haben, uns das vorzustellen, dass es eine transzendente Welt gibt, eine fast wie eine Art Parallelwelt, wie so eine Art Narnia, ja, wo du eintreten kannst. Ja. Aber nicht, also nicht das alte Narnia, wo immer Winter ist, sondern das neue Narnia. Ja. Sozusagen, du gehst durch den Schrank durch. Ich meine, das ist immer gefährlich. Wenn ich von Narnia rede, dann fange ich an. Es gibt diese Szene, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt diese Szene in dem Buch und sie kommt auch in dem Film vor, wo die Lucy ganz am Schluss nochmal wieder in dieses Zimmer geht und sich diesen Schrank anguckt. Und dann kommt der Mr. Diggory, kommt zu Lucy und sagt, Lucy, ich habe es auch schon probiert. Und ich sehe ich könnte jetzt schon wieder weinen, ja. Ich sehe diese Sehnsucht in Lucy, ja. Nach Narnia, wann geht die Tür wieder auf, wann kann ich eintreten? Ja, dieses Bewusstsein, da ist eine andere Welt, die viel besser ist, ja, als dieses verregnetere, beschissene England. Ja, Entschuldigung. Das haben die in dem Film so gemacht. Ja? Also da ist England ganz grau dargestellt, ist nicht meine Meinung. Das ist nur die Meinung des Films. Ja? Okay, so, das heißt, so zurück zu unseren Korinthern. Die Korinther wussten und ihre Probleme mit dem Auferstehungskörper rührte daher, dass sie sagten, in diese grandiose Welt kann diese Art von Körper nicht eintreten. Und Paulus sagt Folgendes. Und man muss sich ja Folgendes bedenken. Nochmal, die Griechen haben ja dann ihren eigenen Körper, die haben dann nicht auf so eine alte, vergammelte Oma aus dem Altersheim geguckt und haben gesagt, Mensch, die könnte ja nicht in diese wunderbaren Sphären eintreten, sondern die Griechen haben an ihr Idealbildkörper gedacht. Die Griechen haben an das hier gedacht. Das heißt, die Griechen waren ja die Meister an Skulpturbildung. Ja? Die Römer konnten das gar nicht, haben von den Griechen immer alles nur geklaut. Das ist wirklich so, ja. Das ist nicht wie England, das war nur Mist, aber das ist wirklich so, ja. Die Griechen waren Experten darin, ja, also richtig schöne Körper darzustellen. Und trotz ihrer schönen Körper haben die Griechen gedacht, Das sieht richtig gut aus, aber für das, was eigentlich da existiert, ist das zu vergammelt. Das schafft es nicht, dahin zu kommen. Und Paulus muss argumentieren und muss jetzt die Korinther zu überzeugen, wie es dennoch für Gott möglich ist, dass es diese geniale, super faszinierende, transzendente Welt gibt, die nicht zur Debatte steht, die ist real, sondern wie dein vergammelter Körper, also vom griechischen Ideal her, es schafft, in diese Welt zu kommen. Und das argumentiert Paulus auf folgende Art und Weise. Als allererstes sagt er, er nimmt ein landwirtschaftliches Beispiel. Und er sagt, hier haben wir es, was du siehst, wird nicht lebendig, es sei denn, es stirbt. Und was du siehst nicht den Leib, der werden soll, sondern du siehst einfach ein nacktes Korn. Und dann passiert eine Transformation. So, jetzt darfst du dein Krümelchen dir da sozusagen angucken, den du dir rausgemacht hast. Ja, ihr habt es ja schon fast alle erraten. Das ist ein kleines Samenkorn aus meiner Wildblumenmischung. Oh. Ja. Und wenn du es genau anguckst, das ist dein Körper. Also von der Argumentation, das ist dein Körper. Paulus sagt, dein Körper ist wie so ein Samenkorn. Und dieses Samenkorn wird irgendwann mal in die Erde fallen und es wird sterben. Aber so wie dieses Samenkorn ein geheimnisvolles Potenzial in sich trägt, das für den Menschen, also im Sinne jetzt erstmal so in der damaligen Zeit, unerklärlich ist, du legst das in die Erde, du lässt es sterben, passiert etwas Phänomenales mit diesem Samenkorn. Aus dem Samenkorn, aus dem Sterben heraus, kaboom, kommt, und Achtung, jetzt das bist du, das. Du guckst dir dieses Samenkorn an und du sagst, siehst du das Potenzial von dem? Nein. Ja? Also die Idee ist, Paulus, ist, du guckst deinen eigenen Körper an und denkst so, das Ding soll in diese transzendente Welt kommen. Und Paulus sagt, guck dir den Samenkörper an. Guck dir das kleine Körnchen an. Das ist dein Leib. Eines Tages wird er in die Erde gelegt werden und einen halben Meter Sand-Humus-Gemisch oben drüber. Und Gott hat, wenn du in Christus glaubst, in diesen Körper ein übernatürliches Potenzial reingelegt, das aufgrund seiner Kraft, so ähnlich wie Paulus es im ersten Korinther sagt, ist, der Bauer schmeißt seinen Samen hin, aus der Wolke regnet es und Gott schenkt das Wachstum. Aus der übernatürlichen Fähigkeit Gottes heraus passiert etwas mit deinem Körper und du wirst zu dieser wunderbaren Mohnblume oder was da immer da gerade wächst. Ja? Und hier ist es ganz interessant, das, was Paulus daran meint. Er sagt, auf der einen Seite, guck dir den unterschiedlichen Samen an und da ist eine Mischung drin, da sind 4 oder 5 unterschiedliche Sorten drin. Ja? Jeder von, also nicht jeder von euch, aber viele von euch haben einen unterschiedlichen Samen bekommen. Und Paulus sagt hier im Text, ein jeder Samen, nicht jeder Samen ist gleich, sondern jeder Samen ist individuell. Ja, das eine ist eben, keine Ahnung, eine Sonnenblume, das nächste ist eine Ringelrose und Schnittlauch und Knoblauch nicht natürlich, ne? Aber was auch immer. Und das heißt, die Idee ist, dein eigener Körper ist individuell. Da wird nicht irgendwie so, ach Gott macht irgendwie so generisch, irgendwie so, ja, so eine Passform für alle. Nein, das, was auferstehen wird, ist individuell. Du als Sonnenblume oder du als Mondkörnchen wird auferstehen. Das heißt, da wird eine Kontinuität drin sein. Ich werde den Basti, wenn ich ihn wiedersehe im Himmel, erkennen können. Ich werde Basti sagen, Basti, das bist du. Ja? Da wird eine Kontinuität drin sein. Aber auf der anderen Seite wird eine riesengroße Diskontinuität drin sein. Weil jetzt sehe ich, wenn ich Basti angucke nur, dieses kleine schwarze, so einen halben Millimeter mal einen Drittel Millimeter schwarze Samenkörnchen. Und eines Tages werde ich vor Basti stehen und sagen, nein, nein, das bist du. Unglaublich, 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 was aus deinem Körper werden wird. Unglaublich. So, machen wir weiter. Dann ändert Paulus seine Argumentation und er geht von der Landwirtschaft zur Zoologie. Das heißt, er sagt, hey, guck mal, es gibt unterschiedliche Leiber. Es gibt Menschenfleisch, Viehfleisch, Vögelfleisch, Fischfleisch. Und die Idee ist, die kommen alle aus unterschiedlichen Sphären. Ja? Also die Menschen leben hier auf der Erde, die Vögel irgendwo da flattern in der Luft und die Fische im Wasser. Und die Idee, die Paulus dann da verfolgt und sagt, ist, sagt, Mensch, guck mal, habe ich das nicht schon mal so gemacht? Habe ich nicht für die unterschiedlichen Lebenssphären Leiber geschafft, Körper geschafft, die total zu ihrem Element, in dem sie leben, passen? Du kannst also einfach nicht einen Fisch nehmen, hochschmeißen und sagen, flieg, flieg. Ja? Probier es so lange, wie du willst. Dieses Argument ist, dieser Leib des Fisches, der Karpfen, ist nicht dazu gemacht, in dieser Sphäre zu leben. Der ist dazu gemacht, in der Wassersphäre zu leben. Und was Paulus hier sagt ist, du hast einen Leib, der heute passt, in der Sphäre zu leben, in der du existierst. Es wird der Tag kommen, wo diese transzendente, überdimensional faszinierende ewige Welt in diese Welt hineinkommen wird und du wirst einen Leib kriegen, der dann zu dieser Welt passt. Faszinierend. Und dann kommt die gleiche, dann geht es weiter von der Zoologie zur Astronomie und dann sagt Paulus, guck mal, im Himmel ist das da auch nicht so, ist da auch nicht alles gleich. Sondern Gott hat das Universum so geschaffen, dass es unterschiedlichen Glanz von unterschiedlichen Himmelskörpern gibt. Eben gerade gibt es Vollmond. Das heißt, bei mir zu Hause scheint der Vollmond immer auf mein Gesicht. Ja. Meine Frau liegt immer irgendwie, ich weiß nicht was, das muss irgendwie ein Wetterphänomen sein, die liegt immer auf der Seite, wo es dunkel ist. Ich wache immer auf, wenn es Vollmond gibt. Irgendwie scheint der immer genau auf mein Ding. Ja. Deshalb mache ich sozusagen das Rollo immer zu, wenn Vollmond ist, ja, damit ich gut schlafen kann. Das heißt, Mond leuchtet da, hat seinen Platz. Der Mond muss nicht die Aufgabe der Sonne übernehmen. Die Sonne tut das, was die Sonne macht. Die Sonne hat ihre eigene Strahlkraft. Der Mond hat seine eigene Strahlkraft. Und diese kleinen Funkelsternchen da, keine Ahnung, in den endlichen Weiten des Universums, haben ihre eigene Strahlkraft und ihre eigene Funktion. Und was Paulus damit macht, wieder auch mit diesem Wortspiel, so wie es unterschiedliche Arten von Himmelskörpern gibt, die einen unterschiedlichen Glanz haben, dieses Wort Doxa, Glory, die haben eine unterschiedliche Herrlichkeit, einen unterschiedlichen Glanz. So wird dein Körper, wenn er in eine andere Sphäre kommt, einen anderen Glanz haben. Jetzt bist du noch so ein kleines Fünkel-Mini-Sternchen, ja, was da irgendwie kaum zu sehen ist. Ja, und man denkt, naja, oh ja, also im Glauben hat Gott sie gut gemacht. Ja. Der Tag wird kommen, wo du strahlen wirst, ja, wo du umgewandelt wirst, zu der Herrlichkeit, für die Gott dich berufen hat. Faszinierend. Einwandfrei. So. Ach so. Ach, ich sehe schon wieder. Wir machen das hier noch. Dann, was Paulus dann macht, er vergleicht unseren jetzigen Körper mit dem Körper, den wir später haben werden. Er sagt, es wird gesät in Unehre. Es wird aufgeweckt in Herrlichkeit. Das heißt, da gibt es einen Kontrast. Also, Unehre, Ehre. Unehre, Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein Synonym für Ehre. Und was jetzt passiert ist, er vergleicht deinen jetzigen Leib als einen unehrenhaften Leib. Als einen Leib, der, wenn du ihn dir anguckst, nun nicht so ist, als wenn man damit angeben könnte. Und was Paulus damit meint, er sagt nicht, weißt du was, du bist so oll und du siehst so schlecht aus und so mies, sondern er vergleicht den Kontrast. Er sagt, guck mal, selbst in deinem Leib, den du jetzt schon gekriegt hast, ist eine gewisse Würde, ist eine gewisse Glanz. Aber im Vergleich zu dem, was in der Zukunft kommt, ist so, wie du jetzt aussiehst, Unehre. Was später kommen wird, ist so eine grandiose Herrlichkeit deines Körpers, dass es nur verglichen werden kann mit Unehre, Ehre. Als nächstes ist es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt werden in Kraft. Und was Paulus damit nicht meint, denkt an die Griechen im Sinne von, hier ist so eine alte Omi und du sagst, ja stimmt, die braucht die Auferstehung, ja, weil die ist ja so schwach. Ja. Nein, 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 wir reden über den athletischsten Körper, den du dir vorstellen kannst. Und ich habe mir mal ein Selfie hier gemacht. Ja. den athletischsten Körper, den du dir vorstellen kannst. Und Paulus bezeichnet diesen Körper als schwach. René sagt gerade zu Wen, sagt, Wen, es ist doch dein Bild. Ich muss, glaube ich, wieder schnell wegmachen, zurück zum Text. Ne? Sonst kommt es nicht. Die Versuchung ist zu groß. Die Idee ist, das Beste, was der menschliche Körper zu bieten hat. Du guckst dir diese Läufer an. Du guckst dir diese Eiskunstläufer an, mit welchen Pirouetten die drehen können. Und du guckst es an und du sagst, das ist schwach. Sowas von schwach. Und von dem, was kommt, ist unwahrscheinliche Stärke. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Ich habe eins übersprungen, aber ich muss das überspringen, weil es ist uns so viel. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Das heißt, ein geistlicher Leib heißt nicht, dass der aus Geist gemacht ist. Hier wird nicht das Material beschrieben, sondern hier wird die Kraft beschrieben, die ihn antreibt. Das heißt, du hast jetzt einen Psychikon-Leib, einen seelischen Leib. Die Seele ist in gewisser Weise die Voraussetzung, dass dein Körper lebt, dass wenn du die Seele da wegnimmst, kollabiert der Körper an, dein zukünftiger Leib wird ganz anders sein, der wird anders funktionieren, der wird anders angetrieben werden. Es ist die Kraft Gottes, es ist der Heilige Geist selber, der diesen Körper sozusagen seine Lebenskraft und seine Lebenspower gibt und deshalb wird er unzerstörbar, unkaputtbar, unvorstellbar genial werden. So, jetzt muss ich mir überlegen, aus der Fülle der Dinge, die wir jetzt noch machen. Okay. Was machen wir mit unserem Auferstehungskörper, wenn wir im Himmel sind? Und als ein Punkt habe ich euch mitgebracht, ist, dass die Faszination des Himmels unter anderem darin besteht, dass wir eine intensive Freude an der Freundschaft und an der Kameradschaft miteinander haben werden. Und ich habe das entnommen aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Und weil ich wusste, dass ich nicht so viele Zeit habe, habe ich das schon ein bisschen gekürzt und präsentiere euch nur 13 und 14 und 18. Das Problem bei den Thessalonikern oder die Schwierigkeit, die Herausforderung ist, dass einige der Leute in Thessaloniki aus der Gemeinde schon gestorben sind. Und die Gemeinde in Thessaloniki trauert und sagt so, wow, das ist totaler Mist und so, ja, jetzt sind die schon weg, die werden das wahrscheinlich verpassen dann, wie glorreich das ist, wenn Jesus wiederkommt. Und außerdem, wir haben Sehnsucht, wir haben den echten Verlust. Ja, also so wie wenn, ich weiß noch, als meine Oma gestorben ist, war für mich ist die Welt ist untergegangen. Ja, also dieser Verlustschmerz, ja, meine geliebte Oma, unwiederbringbar, einfach weg. Das haben natürlich die Thessaloniker auch gespürt. Und jetzt sagt Paulus Folgendes, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in der Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also über die Leute, die gestorben sind, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Und dann folgt eine Beschreibung, was da passieren wird. Der Engel wird seine Posaune schallen. Christus selbst wird mit Kriegsruf kommen. Er wird wiederkommen. Grandioses Kabum-Feuerwerk. Gehen wir das nächste Mal oder übernächste Mal vielleicht darauf ein. Und dann heißt es aber, und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermutigt euch, ermuntert euch, seid fröhlich miteinander mit diesen Worten. Und was Paulus hier macht, ist, er sagt, der Verlust am Anfang, nämlich dieses Betrübtsein über den Verlust, der wird ausgeglichen werden durch ein zukünftiges Miteinanderwiedersein. Das heißt, was Paulus nicht macht, er sagt nicht Folgendes, weißt du was? Lieber Tobi, Onkel Horst, tut mir wirklich leid, aber ich tröste dich, dem Onkel Horst geht's gut. Ja? Der lebt auf seiner Wolke, spielt seine Harfe. Und irgendwann mal wirst du auch deine Wolke und deine Harfe kriegen. Ja? Und dann werdet ihr in so einer Glückseligkeit, jeder am anderen Ende des Universums, einfach für sich jeder so den Herrn loben und preisen. Nein, Paulus sagt, nein, das funktioniert ganz anders. Ja? Es ist Tobi und Großvater Horst zusammen. Zusammen wieder und das, was sie hatten, was sie hier auf der Erde hatten, diese Verbindung, dieses Gefühl der Freundschaft, dieses Gefühl der Kameradschaft, wird weiter bestehen und wird auf eine viel tiefere, intensivere und größere Art und Weise erlebbar sein. Ich weiß nicht, wie das euch geht, ob ihr Freunde habt. Ich habe das große es gibt Leute, die haben keine Freunde. Ja? Die müssen dann Jesusgemeinde Mitglieder werden. Und die anderen auch. Wenn du einen Freund hast und hast ihn lange nicht gesehen, ja, und bei mir ist es selbst so, also es gibt so Älteste, ja, da freue ich mich richtig, dass wir uns jeden Dienstag sehen. Das ist einfach so, und dann ist einer von denen, ja, ich freue mich, dass wir morgen dein Moped reparieren fahren, ja, so. Der Dan, der ist einfach der Kumpel, das ist mein Kumpel, uns verbindet was. Wir haben eine gemeinsame Geschichte miteinander. Wir haben was, wir haben uns gegenseitig schon mal unsere Herausforderungen, unsere Schwierigkeiten erzählt. Wir haben was, was uns verbindet. Wenn ich Dan sehe, ist so ein Stück, ja, wenn man so ein Blutdruckmessgerät hätte, ja, macht das so ein kleines bisschen so, tuk, 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 ja, und dann geht es irgendwann wieder auf normal. Aber es ist diese Connection, es ist diese Verbindung, die man hat, ja. Die wird nicht verloren gehen, sondern dieses Gefühl wird auf eine viel intensivere und drastische Art und Weise in der Ewigkeit erlebbar sein. Und es gibt alles das, was Beziehungen trennt, dass man sich gegenseitig absichtlich, unabsichtlich verletzt etc., wird alles nicht da sein. Es wird ein intensives Genießen voneinander sein. Naja. Also es gibt noch ganz viel. Und ich möchte vielleicht nochmal, so, gib mir noch 5 Minuten. Und dann wissen wir, dass wir noch ganz viele Folien haben für ein späteres Mal. Ich habe mir, nach dem, was Tobi gesagt hat, habe ich auch aus dem Prinzip herausgenommen, was ich denke, ein akkurates theologisches Prinzip ist, nämlich, dass die nicht gefallene Welt, also so wie Gott die Welt am Anfang geschaffen hat, eben nicht schlecht war. Also Gott hat nicht gesagt, Mensch, ist mit dem Paradies und mit den schönen Tieren und Adam und Eva, das war alles Mist, wegradieren, ja, dass der nächste, die nächste Himmel, der kommt, ja, kommen wir ohne Hunde, Katzen und sonstiges Viehzeug aus, ja. Das stört nur, ja. Die kacken nur die Gegend voll, ja. So, nein, die Idee ist, also das, was sozusagen vorher gut war, also die Hunde und die Vögel, nicht die Katzen, ja. Das bleibt, okay, wenn es deine Lieblingskatze vielleicht ist, ja, und nicht meine Vögel frisst, ist okay, ja. So, das bleibt und geht weiter. Also die Idee ist, das, was Gott gut gemacht hat, die Materie, die er gut gemacht hat, dass es Bäume gibt, die da Frucht bringen, dass es eine Erdbeere gibt, ja, die rot aussieht, schmeckt, riecht. Oh, und das bleibt, das wird weitergehen. Das heißt, die Idee ist, das, was Gott vorher gemacht hat, wird nicht einfach nur so, pff, ja, alles Mist, sondern das wird transformiert und in Teilen übergenommen in die neue Welt, intensiviert, mit größerer Herrlichkeit versehen. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die wir jetzt schon erleben, die wir aus unserem Alltag kennen, wo man zu Recht annehmen können, dass sie weitergehen. Das ist sozusagen, was wir im Himmel machen werden. Ich habe euch einfach nur mal was mitgebracht. Eine bedeutungsvolle Arbeit. Ja, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber eigentlich sollte es so sein, dass das, was du tust, deine Arbeit, dir ein Stück Befriedigung gibt. Ja, also alle Leute sagen immer, oh, endlich mal nichts zu tun haben, ja, und dann sind sie arbeitslos und kaum ist der zweite Monat dran, ja, scheiß Arbeitslosigkeit und so, ja. Das hat damit was zu tun, dass der Mensch dazu geschaffen ist, eigentlich was zu tun, etwas zu vollbringen, Bedeutung zu haben in den Dingen, die er vollbringt. Und so denke ich, wird das im Himmel in irgendeine Art von bedeutungsvoller Arbeit geben, wo du, natürlich der Fluch der Arbeit wird weg sein, ja, es wird nicht mehr anstrengend sein, wird nicht mehr frustrierend sein, aber dieses Gefühl, ich tue was Bedeutsames, ich trage zu einem großen, bedeutsamen Ganzen bei, wird es auch im Himmel geben. So, kreative und künstlerische Umsetzung von Fähigkeiten. Ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ob du dieses Gefühl hattest, du hast was gebastelt, ja, meinetwegen für die Mutti oder für die Omi zu Weihnachten oder so, ja, oder wie auch immer. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe mal, als meine Tochter Lucy oder kurz bevor sie geboren wurde, diese Krippe gebaut und die Krippe war fertig. Und ich weiß noch, sozusagen, also man muss dazu sagen, ja, die lustige Geschichte ist, ich habe das alles im Wohnzimmer gebaut. Ja, meine Frau hat das gehasst, weil im Wohnzimmer lagen die Holzspäne rum, das Werkzeug. Ja. Ich sage, geh in den Keller damit, ja, aber ist egal. So. Ich habe das Ding fertig gemacht, ich habe aufgeräumt, es war spät am Abend, es war irgendwann um 11, nach einigen Tagen Arbeit, war alles fertig, das Ding stand in unserem Wohnzimmer und es war schon sehr, sehr spät, eigentlich hätte ich ins Bett gehen müssen, aber ich bin nicht ins Bett gegangen, ich habe mich auf meinen Sessel gesetzt, habe vor mir dieses Körbchen gesetzt und habe einfach nur genossen. Kennt ihr, ne? Ja. Und ich denke, das ist es etwas, was es im Himmel geben wird. Nur viel intensiver. Alles das, was du tun wirst, kreativ, künstlerisch, was du sagen wirst, wirst du merken, dass das etwas ist, was Bestand hat. Das ist etwas, dieses Gefallen, diesen Genuss, es ist so eine Vorfreude oder es ist etwas, was im Samenform Gott in dir gelegt hat, so wird der Himmel sein. Du, was immer du tust, wenn es die kleinste Kleinigkeit ist, du wirst diesen Gefallen daran spüren, dass was immer du tust, gut und wunderbar ist. Und hier, was haben wir hier noch? Abenteuer. Ich glaube, dass der Himmel ein echtes Abenteuer sein wird. Ich weiß nicht, wie das da passieren ist, ob das mit Reisen verknüpft werden wird, aber ich habe mal einen Traum gehabt. Das ist jetzt schon 25 Jahre her, glaube ich. Ja, 25? Nee. Naja, ist egal. Plus, minus. Ein paar Jahre. Und in dem Traum habe ich geträumt, dass ich mit einem Freund aus meiner Jugendgruppe zusammen auf ein Abenteuer gehe. Wir haben uns in den Rucksack angeschnallt, haben gesagt, jetzt geht es los. Und der Traum war so intensiv mit Abenteuerspannung, mit Freude. Ja, also das war so ein anderes Kontinent, in eine Gegend, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Das war so gefüllt mit, oh, dass ich in dem Traum, einer meiner schönsten Träume, die ich hatte, dass ich in dem Traum Gott gefragt habe, meine Güte, was ist das? Und ich weiß nicht, ob es gekommen ist, als ich aufgewacht wurde, ob es noch im Traum war, aber ich habe diese Worte gehört, Offenbarung 23. Und Offenbarung 23 kommt nach Offenbarung 22. Offenbarung 22 ist Offenbarung Schluss. Ja? Also die Idee ist sozusagen, das ist etwas, was kommt in der Zukunft. Ja? Das ist, und ich habe bis heute, kann ich mich an diesen Traum erinnern. Ja? Wer erinnert sich an den letzten Traum vor 25 Jahren? Hast du noch nicht gelebt, okay. Gut. Wer erinnert sich an diesen Traum, der 25 Jahre her ist? Ja? Ich glaube, das war so ein kleiner Geschenk von Gott, wo er mir so einen Samen ins Herz gelegt hat. Der Himmel wird ein Abenteuer werden, unvorstellbar. Intellektuelles Lernen und Entdecken. Ich weiß nicht, ob du, das ist, warum ich wahrscheinlich so lange gelernt habe und so oft in die Schule gegangen bin. Ja? Ich genieße es, Dinge zu entdecken. Wenn ich etwas entdecke in Gottes Wort, das verbringt in mir irgendwas, wo ich sage, wow, das ist phänomenal. Ja? Und das ist etwas, was im Himmel auf eine viel intensivere und viel breitere Art und Weise da sein wird. Das wird nicht einfach nur da sein, dass du auf seiner Wolke sitzt, Gott schwebt immer nur so vorbei und du sagst so, schön, schön, schön. Ja? Sondern die Idee ist, wir werden uns auf Entdeckungsreise gehen. Wir werden Dinge herausfinden, wie sie funktionieren. Wir werden vielleicht herausfinden, wie unsere Gehirne funktionieren. Aus welchen Materialien Atomkerne bestehen. Also nicht das, was wir schon wissen, dieses läppische Zeug, sondern das echte Zeug, ja? Wo kein Wissenschaftler weiß, ja? Wie funktionieren die Dinge. Ja? Und diese Dinge, das wird ein Genuss sein, die Sachen herauszufinden. Und es wird widerspiegeln etwas von der Genialität und Größe, von dem Gott ist. So. Und meine Kinder haben genau dasselbe. Weißt, es ist diese Entdeckungsfreude. Wir waren zusammen, letztes Jahr waren wir waren schnorcheln in Griechenland und da ist meine Tochter und ich habe mir auch so ein Schnorchelset gekauft. Aus folgendem Grund. Meine Tochter hat sich das zum Geburtstag gewünscht. Wir haben es ihr geschenkt. Dann sind wir da zu so einem ollen Schiffswrack gefahren, weil die Leute gesagt haben, wenn du da schnorchelst, da siehst du Fische. Uff, phänomenal. So. Ich habe meine Tochter da reingeschmissen, zücks, sage, geh tauchen, ja. Und die taucht da und die kommt wieder und sagt, Papa, Papa, ich habe Fische gesehen, so groß. Und die waren lila und gestreift und geringelt. Und die hatte, komm rein, du musst gucken und so, ja. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir deine Maske her. Dann habe ich die Kindermaske angezogen, ja, bin reingehüpft. Und ich komme raus und sage so, Nadja, das ist phänomenal. Das sind Fische, die sind so groß. Die sind pink, die sind gestreift. Ja, so. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn ihr etwas entdeckt, ist es nicht so, dass du dann nicht einfach nur so für dich behältst, sondern du willst es teilen. Du willst dieses, ey, das ist geil. Ja? Und ich wollte, und ich denke, das ist ein Stück vom Himmel, ich wollte das mit meiner Tochter zusammen erleben. Nicht einfach nur so, ja, du guck dir deine Fische an, ja. Sondern es ist dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Fasziniertsein, dieses Angucken, der Fisch da drüben, ja, ich sehe ihn, ja. Das ist etwas, das den Himmel ausmachen wird. Ja? Dieses gemeinsame Fasziniertsein. Okay, eine Sache und dann bin ich ganz am Schluss. Jetzt noch, die müssen wir noch machen, weil das ist einer der wichtigsten Dinge. Und einer der eigenartigsten Dinge. Eine der größten Freuden im Himmel wird darin bestehen, dass die wichtigste und grandioseste Person des Universums dich mag. Ich erzähle euch eine Geschichte, um euch das zu verdeutlichen. Als ich in Kansas City studiert habe, hatte ich das Vorrecht, in der Gemeinde angestellt zu sein zum Kloputzen. Damit habe ich mir mein Geld verdient, unter anderem. Und so ein paar handwerkliche Sachen zu machen. Und der Chef vom Maintenance, von der Maintenance Department, das ist ganz interessant, in Deutschland würde man sagen Hausmeister. Und im Amerikanischen hieß das irgendwie Chief Maintenance Administrator oder irgend sowas. Ne? hieß Harold Ray. Und Harold war eine Persönlichkeit, du konntest es nicht vorstellen, du wolltest unbedingt Harolds Freund sein. Das war nur der Hausmeister. Ja? War kein berühmter Prediger oder sonst irgendwie eine großartige Persönlichkeit. Das war der Hausmeister. Aber der Hausmeister hatte etwas von seiner Person, wer er war. Du wolltest sein Freund sein. Ja? Und das war ein Lotto, also so ein kleiner Lottogewinn, wenigstens so ein Dreier im Lotto. Ja? So Junior-Hausmeister für der Gemeinde zu sein, weil du mit Harold zusammenarbeiten durftest. Ich bin nie zu spät zur Arbeit gekommen. Weil ich wollte unbedingt die Zeit früh mit Harold verbringen, wo er der mir in die Augen geguckt hat. Das war einer seiner Charakteristiken. Er hat nie einfach nur gesagt, ja, reparier mal die Heizung. Sondern es ging los, haben uns Montag früh getroffen. Harold hat sich in die Augen geguckt und hat gesagt, wie geht's dir, wie war dein Wochenende? Ja, und ich sag so, Harold, oh! Einfach nur so dieses, ja, so, du interessierst dich für mich. Es war phänomenal, dass er sich für mich interessiert. Dass diese coole Persönlichkeit sich für mich interessiert. So, ich muss dir mal Folgendes vorstellen. Es gibt dieses, du musst dir vorstellen, jetzt kommt eine Person in den Raum, die schillert alle anderen zu Boden. Die ist so grandios, die ist Harold mal 10.000. Ja? Also dann, da verschwindet sozusagen Harold selber in den Schatten. Die ist so begehrenswert, die ist so faszinierend, dass die Engel seit Tausenden und Tausenden von Jahren sich auf den Boden werfen und rufen, du bist genial, du bist genial, du bist genial. Oder in biblischer Sprache heilig, heilig, heilig. Das ist so ungefähr dasselbe. Und diese Person betritt den Raum. Du siehst diese Person und in dem Augenblick wünschst du dir nur eins. Dass diese Person dich sieht und sagt, ich mag dich. Ich habe Gefallen an dir. Für dieses Erlebnis verkaufst du Haus und Hof. Zu Recht. Zu Recht. Nichts wird dir größere Zufriedenheit, nichts wird dir ein größeres Wohlergehen, eine größere Freude bringen, als dass diese Person auf dich schaut und sagt, ich bin zufrieden mit dir. So in diesem kleinen Maße, es war ständig phänomenal. Ich habe es selber, mich selber angeguckt und gesagt, interessante Lektion an Psychologie. Ich habe es geliebt, zu Harold zu kommen, eine Stunde bevor der Auftrag fertig sein sollte und gesagt haben, Harold, es ist fertig. Und der so, oh, ist aber zeitig. Ich sage so, kannst du dir angucken? Und Harold guckt es an und sagt, Mensch, hast du gut gemacht. In dem Augenblick war es. Harold hat zu mir gesagt, hast du gut gemacht. Also das war so. Yes, ja. Wenn diese unendlich brillante Person attraktiv auf unendliche Art und Weise in den Raum kommst, du wünschst dir nur eines. Du wünschst dir, dass diese Person zu dir kommt und sagt, gut gemacht, treuer und gerechter Diener. Ich höre jetzt auf. Aber ich möchte euch das eine noch mitgeben. Wenn wir das wissen, wäre es nicht an der Zeit, aufzuhören, Religion zu spielen und tatsächlich so zu leben, als wenn wir dieser Person wirklich gefallen wollen? Und ich weiß, dass Geistlichkeit nicht darin besteht, dass du Mitglied in der Jesusgemeinde wirst. Ich weiß das. Aber müssen wir tatsächlich so völlig unverbindlich, mal hier, mal da, ach, vielleicht komme ich nicht, ach, mitarbeiten, ich überlege es mir nächstes Jahrzehnt oder so. Oder wollen wir nicht diese Person, die auf uns wartet, die uns näher ist in diesem jetzigen Augenblick als vor einer Dreiviertelstunde, als ich angefangen habe zu sprechen. Wollen wir nicht anfangen zu sagen, was willst du in meinem Leben? Ich möchte danach leben. Ich möchte diesen Augenblick auf keinen Fall verpassen, wo du auf mein Leben schaust und sagst, kehre ein in die Freude deines Herrn. Naja, und jetzt wollten wir Schluss machen und eigentlich wollten wir was anderes, aber ich habe gedacht, vielleicht wäre es nicht schlecht, diesen Moment einfach in Stille zu nutzen. Und es sich einfach mal vorzustellen, wie es ist, wenn du mit einem Mal vor der grandiosesten, begehrenswertesten, unendlich faszinierendsten Person des Universums stehst. Was möchtest du, dass Jesus in diesem Augenblick zu dir sagt? Ich gebe noch eine kleine Nebenbemerkung. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre zu sagen, okay, Jesus, ich mache das, was immer du mir sagst. Das ist vielleicht Teil des Aspektes. Wir werden vor ihm nicht wohlgefällig leben, wenn wir nicht abhängig sind von der Kraft, die er uns schenkt, von der Gnade, die er uns schenkt, die uns befähigt, so zu leben, wie wir zu leben. Es geht nicht darum zu sagen, Jesus, ich will dein Held sein. Es geht darum zu sagen, Jesus, ich brauche deine Gnade. Gib mir Gnade, gib mir Befähigung. Intensiv so zu leben, für dich hingegeben, dass dieser Tag kommt, wo du auf mich schaust und ich merke, dass du glücklich bist über mein Leben, wie es gelaufen ist. Nicht, ob alles gut gegangen ist, aber ob die Antwort meines Herzens, die Taten meiner Hände und die Worte, die ich gesagt habe, dir Wohlgefallen bereiten. Du wirst alles geben. Du wirst alles geben in dem Augenblick, wo du vor ihm stehst, um das zu bekommen. Lass uns einfach nur 5 Minuten einfach nur still sein in seiner Gegenwart. Und du kannst zu Jesus sagen, was immer auf deinem Herzen ist.